Soundtrack.
Wow.
Auf Radio Frei.
Absoluter Wahnsinn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Soundtrack. Ich heiße Jan und freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Und heute geht es weiter mit den Soundtracks zu einer Filmreihe, die ganz, ganz stark angefangen hat und dann mit weiterem Fortlauf immer mehr abgenommen hat. Und das ist ja so ein bisschen das Gesetz der Fortsetzungsreihe in der Filmwelt, dass erfahrungsgemäß, wenn eine Filmreihe, ein erster Teil besonders gut war, besonders erfolgreich war und man einfach, weil es so toll war, nach mehr lechzt als Zuschauer und natürlich auch als verantwortlicher Filmschaffender, dann ist es erfahrungsgemäß so, dass die späteren Teile immer mehr nachlassen. Es sei denn, es kommt irgendwie zwischendrin zu, ja, nochmal zu was Frischem, zu einer frischen Idee, zu irgendwas, was dem Ganzen einen neuen Dreh gibt, etwas, was dem Ganzen ja eine neue Perspektive verschafft, vielleicht in irgendeiner Form sinnvoll diese Geschichte weitererzählt, die Figurenentwicklung und so weiter und so weiter. Und sowas kommt hin und wieder vor. Ich finde, ein sehr gutes Beispiel für tolle Fortsetzungen oder wo die Fortsetzungen sogar stärker sind als das Original, ist natürlich Star Wars, das Imperium schlägt zurück, aus meiner Perspektive, aber auch sowas wie Aliens oder Terminator 2 und so weiter. Also es ist möglich, dass, wie gesagt, wenn ein starkes Konzept im ersten Teil zugrunde liegt und dass man dann entsprechend ja sinnvoll weiterdenkt, erweitert oder neu denkt, dann ist es möglich. In Matrix ist das alles irgendwie nicht passiert. Der erste Teil, wie gesagt, war fantastisch und hat so viele frische, tolle neue Ideen gehabt, die so viel Potenzial bargen, dass man eigentlich hätte denken können, das ist doch gar kein Problem, da eine tolle Fortsetzung zu machen. Und der zweite Teil hat versucht, genau das zu tun, nämlich das Konzept weiterzudenken, alles zu vergrößern und zu erweitern, aber eben auf, wie ich finde, narrativer Ebene hat das Ganze irgendwie überhaupt nicht mehr funktioniert und diese ganzen komischen neuen Ideen, die da in den zweiten Teil eingeflossen sind, waren nicht zu Ende gedacht und haben einfach schon im Film nicht mehr so richtig funktioniert. Und im dritten Teil, ja, da gab es auch tatsächlich wieder neue Ideen. Allerdings war das Konzept der Matrix und was da sozusagen auf Software-Ebene passiert, alles ganz schön zerdacht und hat für mich nicht mehr so richtig Sinn ergeben. Wohingegen dann das, was in der echten Welt, in der für die Figuren jedenfalls ist es die echte Welt, was da jedenfalls passiert, das war schon wesentlich stärker und hat irgendwie auch besser funktioniert. Ja, und passte halt, wie ich finde, einfach zum Rest dieser Trilogie irgendwie nicht so richtig. Okay, also wir sind mittendrin in der Matrix-Geschichte. Wie gesagt, in der letzten Sendung hatten wir ja in den Soundtrack zu Teil 1 und 2 reingehört und Teil 2 endete damals mit einem ziemlichen Cliffhanger. Und auch wenn ich heute sagen kann, der zweite Teil ist vielleicht sogar der schwächste der ganzen Trilogie, muss man sagen, hatte ich am Ende des zweiten Teils trotzdem große Lust weiterzugucken. Und da gab es so ein paar Ideen, so ein paar Andeutungen, wo ich dachte, wow, das ergibt ganz viel Potenzial und ich bin ultra gespannt, wie es im dritten Teil weitererzählt wird. Und leider sind diese Fäden nicht aufgegriffen worden. Und es gibt zum Beispiel am Ende des zweiten Teils eine Szene, in der Neo in der realen Welt plötzlich irgendwas machen kann und die Maschinen in der realen Welt beeinflussen kann. Also er hebt seine Hand und es passiert was. Und ich hatte damals gedacht, als ich den das erste Mal gesehen habe, das kann nur heißen, eine Simulation in der Simulation. Das heißt, auch das, was hier den Menschen als echte Welt dargestellt wird, ist eigentlich auch nur eine Simulation. Das war eigentlich meine Vorstellung und meine Idee, die aber überhaupt nicht weiter aufgegriffen. Also es wird gar nicht erklärt, warum Neo in der Lage ist, solche Sachen zu tun, in der echten Welt jetzt plötzlich, warum er da ebenfalls die Naturgesetze manipulieren kann. Das hat irgendwie Sinn ergeben. In der Matrix ist ein Computerprogramm, das heißt, man kann Computerprogramme beeinflussen und manipulieren. Okay, das ergibt irgendwie Sinn, aber in der echten Welt war das irgendwie komisch und es wird auch, wie gesagt, bis zum Schluss gar nicht erklärt, warum er das tut, warum er das tun kann. Das fand ich sehr schade. Und innerhalb dieses Films gibt es auch noch einen Widerspruch bei der grundlegenden Auslegung dessen, was Neo eben zu was Besonderem, zu einem Auserwählten macht. Im zweiten Teil trifft Neo auf den sogenannten Architekten und eigentlich ist das der Punkt, an dem Neo das ganze Programm beendet. und irgendwie eine Handvoll Menschen raussucht, mit denen er einen neuen Widerstand aufbaut, sodass da so eine Art Zyklus entsteht. Denn die Maschinen haben festgestellt, die Menschen akzeptieren die Matrix als Illusion nur dann, wenn sie auch eine Motivation haben, zum Beispiel zu zweifeln und zu sagen, hey, wir sind hier in dieser Matrix gefangen, wir wollen Widerstand. Also wenn der Menschheit das grundsätzlich ermöglicht wird, Widerstand zu leisten, dann funktioniert das alles viel effizienter. Und deswegen ist auch Neo Teil der Kontrolle und so weiter. Und es wird aber gesagt, er hätte eine ganz besondere Eigenschaft im Vergleich zu den anderen, die vor ihm das schon gewesen sind, nämlich er ist in der Lage zu lieben. Etwas, ein Konzept, was die Maschinen einfach nicht verstehen können. Und deswegen ist er die Anomalie und deswegen läuft bei Neo alles ganz anders. So, das ist also die Aussage im zweiten Teil. Und im dritten Teil, gleich am Anfang, lernen wir ein Programm kennen, eine Software, die eine Frau hat und ein Kind hat und sagt, er liebt seine Frau und seine Kinder. Also sind Programme jetzt doch in der Lage zu lieben oder was? Also, das war alles ganz schön komisch. Worum es eigentlich im dritten Teil geht, ist sozusagen dieser große Krieg zwischen Maschinen und Menschen. Die Maschinen haben nämlich sehr, sehr viele Viecher Richtung Erde, Menschenstadt geschickt. Die buddeln sich da durch einen Tunnel und die Menschen bereiten sich also mit Hilfe von massenhaft Kampfrobotern und anderen komischen Dingen darauf vor, dass sie da bald überrannt werden. Und darum, das ist das, was der dritte Teil zu großen Teilen zeigt, eben diese Schlacht, dieses Spektakel da unten im Hafen von Zion, da spielt sich das alles ab und ist wirklich krass inszeniert, sieht abgefahren aus und bringt dem Ganzen doch nochmal so ein neues Gimmick hinzu, was man in den anderen beiden Teilen so noch nicht hatte. Soundtrack ist noch einmal von Don Davis und das, was ich im zweiten Teil schon festgestellt habe, hat sich jetzt im dritten noch mehr vollendet. Er hat also sich immer mehr von diesem Konzept der John Adamschen Harmonielehre verabschiedet und einen zunehmend konventionellen Action-Soundtrack gemacht, der nicht mehr viel von der musikalischen Einmaligkeit und der Finesse des ersten Teils drin hat. Auch Songs gibt es eigentlich gar nicht mehr, keine starken Songs mehr. Das war ja auch das, was den Soundtrack des ersten Teils zumindest noch ausgemacht hat, dass da Songs von The Prodigy und Rage Against the Machine mitzuhören waren. Das gibt's hier im dritten Teil auch gar nicht mehr. Sogar der obligatorische Rage Against the Machine-Abspann-Song wurde gestrichen, da kommt irgendein komisches Techno-Gelöt. Also, ihr merkt schon, auf ganzer Linie eine Enttäuschung. Wir hören jetzt trotzdem mal rein in den Soundtrack zu Matrix Revolution, so hieß dieser dritte Teil, komponiert von Don Davis.
kommt denn die Musik her? Da muss wohl jemand in der 2 sein.
Soundtrack. Auf Radio Frei.
Oh.
Willkommen zurück zu Soundtrack. Wir hören heute noch einmal in die Soundtracks der Matrix-Filmreihe rein. Wir haben gerade in den Soundtrack zu Matrix 3 oder Matrix Revolution aus dem Jahr 2003 komponiert von Don Davis reingehört. Und danach war erstmal Schluss nach diesem dritten Film, denn der war sehr, sehr teuer, wie man gelesen hat, und hat extrem wenig eingespielt, war also ein absoluter Flop. Viele waren nicht damit einverstanden, wie die Wachowskis ihre wirklich grandiose Matrix-Geschichte zu Ende geführt haben. Es hat sehr viel Potenzial gegeben für interessante Geschichten. Zwischen Teil 2 und 3 gab es auch noch die Animatrix. Das war so eine Kurzfilmreihe, so im Stile von den Heavy-Metal-Kurzfilm-Compilations, die es in den 80ern gegeben hat. Und da hat man nochmal neue Kurzfilme, animierte Kurzfilme gezeigt und kleine Geschichten, Schicksale, wie auch immer, da präsentiert. Das war ganz nett, aber jetzt auch nicht sehr viel mehr. Es gab ein, zwei Videospiele, ziemlich aufregend für damalige Verhältnisse, sehr spannend und actionreich, aber auch nicht so richtig. Also Matrix hat nie so dieses Riesending irgendwie gehabt. Es gab noch ein Online-MMORPG, auch das hat nicht so richtig funktioniert. Ja, das, was hängen geblieben ist, sind, wie gesagt, der Style und die Musik und so ein paar Dinge, die sich in unseren allgemeinen Sprachgebrauch hineingeschoben haben. Also Matrix hat schon irgendwie einen Eindruck hinterlassen, popkulturell, aber eben hat sich nie zu diesem riesen Franchise entwickelt, was man vielleicht haben wollte. Umso unverständlicher ist es für mich, dass es dann nach sehr, sehr langer Zeit, nach fast 20 Jahren, ging es plötzlich weiter. Es gab plötzlich einen vierten Teil. Also, ach, es ist alles so komisch. Und also zwischendurch haben die Wachowskis versucht, ein paar Sachen zu machen. Es gab eine sehr, sehr komische Adaption einer japanischen Anime-Serie. Speed Racer hieß die. Und da gab es einen Film mit Emil Hirsch, der irgendwie aus Kaugummi und Plastik zu bestehen schien. Also quietschbunt und alles CGI und ganz, ganz merkwürdig, sehr schräg. Dann gab es dieses V wie Vendetta-Ding, da haben aber die Wachowskis nur so als ausführende Produzenten so ein bisschen mitgewirkt, obwohl ihnen der Film auch immer noch zugerechnet wird, aber sie haben als RegisseurInnen damit nicht viel zu tun gehabt. Dann gab es einen ganz schrecklichen Film mit Eddie Redmayne und was, Mila Kunis, der hieß Jupiter Ascending, also der war unterirdisch schlecht. Und dann haben die Wachowskis gar nicht mehr so wahnsinnig viel gemacht. Es gab dann eine Netflix-Serie, die Wachowskis zusammen mit Tom Tykwer gemacht haben. Sense8 hieß die. Die war gar nicht so schlecht. Vor allem ästhetisch gab es da ein paar nette Ideen. Und sie haben mit Tom Tykwer zusammen noch einen Film gemacht, der hieß Cloud Atlas. Die teuerste deutsche Produktion mit internationalen SchauspielerInnen natürlich, die es jemals gegeben hat und gleichzeitig auch dann in der Relation auch einer der größten Flops in der deutschen Filmgeschichte. Gar kein schlechter Film, ich habe den im Kino gesehen und mochte den sehr, aber der hat nicht so richtig gut funktioniert. Und dann wurde es ein bisschen ruhiger und irgendwann hat einer der Wachowskis, ich merke es mir immer nicht, welche der beiden Wachowskis das war, einer hat jedenfalls gesagt, sie macht keine Filme mehr, sie zieht sich zurück, es gab irgendwie Depressionen und sonstige Dinge und einer ist da geblieben und hat gesagt, ich mache jetzt diesen Matrix 4, beziehungsweise wurde sie wohl gebeten, diesen Film zu machen, hat von Anfang an gesagt, ich habe aber kein Interesse daran, mir fällt nichts ein und irgendwann hat Warner so viel Geld geboten, dass sie gesagt hat, na gut, dann mache ich es halt doch. Und dann gab es 2021 einen vierten Matrix-Film, der natürlich Matrix Resurrection heißen musste, in dem Keanu Reeves und Carrie Ann Moss wieder mitspielen sollten als Neo und Trinity. Das heißt, es musste von vornherein schon klar sein, dass es irgendeine völlig komische, verschwurbelte Erklärung dafür gab, dass diese beiden Figuren noch lebten. Und alles sollte neu sein und so. Also, aber man hatte keine neuen Ideen, sondern man hat alte Ideen zerdacht. So würde ich das jetzt mal sagen. Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht kapiert so richtig, worum es jetzt geht. Es ist ein ganz furchtbarer Film, fand ich jedenfalls. Ich bin nicht reingekommen. Die ersten 20 Minuten sind ein einziger Fiebertraum voller Momente und Dialoge, bei denen man nicht fassen kann, dass das in einem fertigen Film drin ist. Aber es ist so. Ja, also irgendwie sind Neo und Trinity leben noch als Menschen? Sind sie irgendwie in der Maschinenstadt, in einem besonderen Turm? Und in der Matrix sind sie versteckt, verborgen und wissen gar nicht mehr, dass sie Neo und Trinity sind. Das heißt, Neo ist wieder Thomas Anderson, also seine Figur aus dem allerersten Teil, und er spielt einen Softwareentwickler, der berühmt geworden ist, weil er 3 Actionspiele gemacht hat, die Matrix 1, 2, 3 hießen. Und er wird jetzt gebeten, einen 4. Teil zu machen. Und es ist sehr merkwürdig. Also durch irgendeinen komischen Programmiertrick trifft er auf Morpheus, aber es ist nicht mehr der Morpheus, sondern ein junger Morpheus und eigentlich auch nur eine Version von Smith. Und das habe ich schon nicht kapiert. Und dann gibt es einen Therapeuten, der aber eigentlich der Böse ist. Und Neo rafft das irgendwie, trifft ständig auf Leute, die ihn rausholen wollen aus der Matrix, aber er will das eigentlich gar nicht. Und dann fällt ihm irgendwann ein, dass er seine Kollegin Tiffany mag, die halt so aussieht wie Carrie Ann Moss, die aber einen Mann hat und Kinder und ihn auch nicht mehr kennt. Und dann kommt er irgendwann in die echte Welt, die auch anders aussieht, weil irgendwie ist Zion nicht mehr wirklich toll, sondern es ist jetzt eine holographische Stadt, die I.O. heißt. Und da trifft er auf eine 80-jährige Jada Pinkett Smith und ja, also mehr kann ich nicht sagen zur Story. Die Action ist völlig unübersichtlich und zerschnitten, buchstäblich. Also das, was ja bei den ersten 3 Matrix-Filmen durchaus noch vorhanden war und auch ein Teil des Konzeptes war, dass es eine sehr elegante, sehr übersichtliche, sehr spektakuläre Action gab, alles in diesem Zeitlupen-Bullet-Time-Ding, so dass man wirklich in Bildern zergehen konnte, aber in diesem 4. Teil ist die Action ganz komisch, unübersichtlich, Shaky Cam, ganz viel geschnitten, das Kung-Fu-Zeug ist alles merkwürdig, es wird ständig geballert, aber irgendwie sieht man nicht, wo was trifft, also weiß ich nicht. Also es ist ein völlig anderer Stil und nähert sich dann doch herkömmlichen, nicht ganz so hochbudgetierten Actionfilmen an. Und ja, also Matrix Resurrection, nee, kommt, braucht man nicht. Die Musik ist von Tom Tykwer, der hier vielleicht noch irgendwie am ehesten sein Handwerk versteht, würde ich mal sagen. Er macht Musik, die nicht mehr viel mit dem zu tun hat, was er früher gemacht hat. Tom Tykwer hat ja oft auch Musik zu seinen eigenen Filmen gemacht, zu Lola Rent oder Krieger und Kaiserin. Und er hat da einen bestimmten Stil auch fest etabliert, der so ein bisschen Technoid, Berlin-Soundmäßig war, aber eben doch ein bisschen epischer als Filmmusik auch funktioniert hat und mir eigentlich immer ganz gut gefallen hat. Und diesen für Matrix macht er jetzt irgendwie was Komisches. Also ich kann es nicht so ganz einordnen. Es ist schon irgendwie der Original-Soundtrack, es basiert darauf, aber ist so ein bisschen angespeedet, alles ein bisschen fetter, alles ein bisschen elektronischer und zerstückelter irgendwie, und er gibt kein richtiges durchgehendes Konzept mehr und klingt wirklich stellenweise sehr generisch nach typischen Netflix Actionfilmproduktionen. Und also nicht mal mehr der Soundtrack kann noch was Besonderes bieten. Und am Ende kommt im Abspann auch wieder nicht Rage Against the Machine, jedenfalls nicht direkt, sondern etwas sehr Merkwürdiges. Und das hören wir dann gleich am Ende. Wir hören jetzt erstmal rein in den Soundtrack zu Matrix Resurrection aus dem Jahr 2021, komponiert von Tom Tykwer.
Thank you.
Und das soll's schon wieder fast gewesen sein mit Soundtrack. Wir haben heute noch einmal Soundtracks aus Matrix gehört, genau gesagt aus Matrix Revolutions 2003 und aus Matrix Resurrections aus dem Jahr 2021. Noch einmal der Versuch, dieses Franchise neu zu starten in der aktuellen Zeit. Ich finde, das ist ein Versuch gewesen, der absolut 120%ig gescheitert ist. Ganz furchtbarer Film. Und ich glaube, gelesen zu haben, dass der auch gefloppt ist. Also kein Mensch wollte den ernsthaft sehen und die Leute, die ihn gesehen haben, fanden ihn nicht gut und so geht es mir letztendlich auch. Zum Abschluss dieses sehr traurigen Kapitels der Filmgeschichte haben wir noch einen Song. Ich habe schon gesagt, am Ende von Matrix Resurrections passiert etwas sehr Merkwürdiges im Abspann, das steht sinnbildlich für das Konzept dieses Films. Also keine neuen Ideen, sondern alte Ideen zerdenken. Und das passiert jetzt hier auch noch. Wir haben hier einen Song von einer Band, die sich Brass Against nennt und sich damit auszeichnet, Rage Against the Machine Songs als Blaskapelle zu covern. Wir hören also von Brass Against jetzt Wake Up. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.